Ja, auf diesen rechten Wundermann wollen wir heute Abend auch nochmal schauen, der die Reichen, die Großen, Klein und Arm macht, die Kleinen und Armen, Groß und Reich. Wir haben heute Abend noch etwas seichtere Unterhaltung. Die Geschichte aus 1. Samuel 19 liest sich fast wie ein Kinderbuch. Ein irrationaler König will seinen jungen Feldhauptmann töten, der wiederum schafft es auf irrwitzige Weise immer wieder zu entkommen. Mal versteckt er sich im Feld, dann weicht er cartoonmäßig einem Speer aus. Er flieht aus dem Fenster, während eine verkleidete Puppe das Bett hütet. Und am Ende liegt der gescheiterte König erschöpft und entkleidet unter freiem Himmel, unfähig sich zu bewegen. Wenn es sich jetzt noch reimt, könnte es fast von Wilhelm Busch sein. Die Rede ist natürlich von Saul, der nun eine regelrechte Hetzjagd auf David beginnt. In kurzen Episoden sehen wir, wie Saul sich immer bösere Streiche vornimmt und auf immer famosere Art scheitert. Damit kommen wir auch direkt zu unserem ersten Streich, den Paulus hier vollzieht. Der erste Streich, Sauls Herzenshaltung, die Verse 1 bis 7. Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Großen davon, dass er David töten wolle. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David sehr lieb. Und er sagte ihm weiter und sprach: Mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten. Nun, so hüte dich morgen früh und verstecke dich und bleibe verborgen. Ich aber will hinausgehen und mich neben meinen Vater stellen auf dem Felde, wo du bist, und über dich mit meinem Vater sprechen. Und was ich erfahre, will ich dir kundtun. Jonathan redete das Beste von David mit seinem Vater und Saul, von seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Es versündige sich der König nicht an seinem Knechte David, denn er hat sich nicht an dir versündigt und sein Tun ist dir sehr nützlich. Er hat sein Leben gewahrt und den Philister erschlagen und er hat großes Heil für ganz Israel verbracht. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du denn dich jetzt in unschuldigem Blut versündigen, dass du David ohne Grund tötest? Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans und schwor: So wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Und da rief Jonathan David und sagte ihm all diese Worte und brachte ihn zu Saul, und David diente ihm wie früher. Beim Lesen dieser Kapitel 18 bis 20, hat man immer wieder diesen Eindruck, die Menschen nehmen Saul nicht mehr so richtig ernst. Saul hat ja schon mal versucht, im blinden Hass David an die Wand zu nageln, das hat Johannes ja gerade schon vorgelesen. Und dennoch, als Saul seine Absichten offenlegt, ist Jonathan überrascht, als ob er davon nichts mitgekriegt hätte. Der böse Geist von Gott hat bereits gezeigt, was in Sauls Herzen vorgeht. Aber keiner hält diesen König nur für zurechnungsfähig. Trotz des Mordversuchs in Kapitel 18 bleibt David am Hof. Er geht vor Saul ein und aus. Er verschwägert sich sogar mit seiner Nemesis, mit seinem Todfeind. Und auch sonst gibt es keine Intervention. Alle scheinen den Elefanten im Raum bzw. das Loch in der Wand zu ignorieren. Man schiebt alles auf Sauls fragilen Geisteszustand. Seine Launen sind ja schließlich der Grund, dass David an den Hof gekommen ist, um Harfe zu spielen. Und Saul wird als Opfer gesehen, nicht als Täter. Und jetzt in Kapitel 19 scheint aber irgendetwas anders zu sein. Saul spricht nun seine Morddrohung offen aus. Und das, so scheint es, in einem klaren Moment. Diese Aussage konnte offenbar für bare Münze genommen werden. Und so lässt sich zumindest die plötzliche Handlungsbereitschaft erklären. Der Speerwurf, der war im Wahn geschehen. Saul hatte sich nicht unter Kontrolle. Er war nicht zurechnungsfähig. Jetzt aber ist er bei klarem Verstand und sein Hass gegen David muss ernst genommen werden. Ob Saul jetzt wirklich medizinisch geisteskrank ist, das kann ich nicht sagen. In jedem Fall, wie auch der Friedemann schon gesagt hat, ist sein Fall eine Auswirkung seiner Sünde. Er ist angestachelt durch diesen bösen Geist, den Gott ihm geschickt hat. Sein Machthunger spielt bestimmt auch mit rein, genauso wie der Hass auf David, der sich aus der Angst um sein Königtum nährt. Es zeigt uns, was passieren kann, wenn man einem sündigen Herz freien Lauf lässt. Es steigert sich immer mehr und mehr in seinem Wahn. Jonathan versucht, seinen Vater von seinem Vorhaben abzubringen. Es geht immerhin um den Volkshelden David, mit dem er auch eine innige Freundschaft verbindet. Vermutlich wusste Jonathan, das hat Johannes ja auch schon erläutert, genau das, was sein Vater auch befürchtete, David wird der nächste König werden. Spätestens im Kapitel 20 wird er davon bezeugt. Jonathan schließt diesen Bund mit David, von dem wir morgen hören werden, damit David halt Barmherzigkeit an seinem Haus erweist, wenn er auf den Thron kommen wird. David soll sich aber jetzt nun erstmal verstecken, wenn Saul seinen Morddrohungen nachgeht. Und Jonathan berichtet ihm umgehend von den Plänen seines Vaters. Und noch bevor David Saul unverhofft in die Hände läuft, soll er draußen im Felde bleiben und dort wohl auch übernachten. Am nächsten Morgen will Jonathan dann mit seinem Vater in seine Nähe kommen und ihn bereden. Mit dem Feld ist hier wahrscheinlich nicht einfach nur ein Acker gemeint, sondern ein militärisches Übungsfeld. Es ist das gleiche wie in Kapitel 20, Vers 19, wo Jonathan dann seine Bogenschießübung macht. Und auch dort geht Jonathan raus, um Frühsport und Zielübungen abzuhalten. Und David versteckt sich auch in Kapitel 20 an der gleichen Stelle hinter einem Steinhaufen. Und der steht in einiger Entfernung zu Sauls Haus. David wird aus der Entfernung nicht alles mitbekommen, was gesagt wird, und deshalb will Jonathan ihm im Nachgang auch nochmal alles berichten. Und außerdem waren wahrscheinlich auch einige andere Soldaten anwesend, die auch Sport getrieben haben, die sich fit gemacht haben, die mitgehört haben. Jonathan hat da wohl deshalb wahrscheinlich auch nicht allzu laut gesprochen. Es soll ja nicht jeder mitkriegen, was er mit seinem Vater, mit dem König, zu bereden hat. In Kapitel 20 kann Jonathan auch nicht offen reden, das lesen wir auch. Und deshalb veranstaltet er dieses große Theater mit diesen Pfeile holen. Guck, ob er hier dahin geflogen ist oder dahin geflogen ist, in welche Richtung zeigt der Pfeil, als versteckte Botschaft für David. Am nächsten Morgen also kommen Jonathan und Saul aufs Feld. Ich vermute fast mal, dass Saul nicht nur zum Sportmachen mitgekommen ist, sondern vor allem, weil er nach Davids Ausschau hält. Wo ist er hin? Jonathan konfrontiert seinen Vater nicht direkt. Er versucht das Ganze etwas beiläufiger auf dem Übungsfeld, nicht im Thronsaal. Und auch da scheint wieder so eine gewisse Unsicherheit herauszuscheinen. Jonathan kann die Reaktion seines Vaters nicht mehr vorherahnen. Was, wenn er wieder die Beherrschung verliert, wenn es um David geht? Was, wenn ein unangenehmes Gespräch über David wieder diesen bösen Geist auslöst? Was, wenn der Speer diesmal auf ihn zurast? Selbst sein Sohn fühlt sich nicht sicher. Und wir lesen ja auch im ersten Kapitel dann, Kapitel 20, Vers 33, dass diese Angst auch berechtigt ist. Und denn da passiert genau das. Saul wirft den Speer nach seinem Sohn, als der sich für David einsetzt. Jonathan fängt auf dem Feld an. Langsam beginnt er das Gespräch und fängt erstmal an, in höchsten Tönen und nur das Beste von David zu reden. Er baut das Gespräch quasi von dem auf, was David alles schon Gutes getan hat. Und der Schreiber bringt uns hier eine Zusammenfassung von diesem Gespräch. Saul soll sich nicht an David versündigen. Erstens, weil David unschuldig ist. Er hat sich nicht am König versündigt, ganz im Gegenteil, David hat sich um Sauls Wohlbefinden bemüht, er hat für ihn Harfe gespielt und selbst Saul hatte ihn ja am Anfang sehr lieb gehabt, das haben wir in Kapitel 16 gelesen. Zweitens ist, Saul sollte sich nicht an David versündigen, weil Davids Handeln dem König nützlich ist. Zum Beispiel hat er den Philister Goliath erschlagen und er führt die Armeen Israels beständig zum Sieg. Die Philister haben nichts zu lachen. Und der dritte Punkt ist, den Jonathan anführt, Davids Handeln dient dem ganzen Volk. Er schafft es, dass die Philister im Zaum gehalten werden, er schlägt sie zurück, das Volk ist beschützt und kann in Frieden leben. Jonathan redet seinem Vater ins Gewissen und allein aus egoistischen Motiven heraus muss Saul David letzten Endes am Leben lassen. Er stärkt die Position des Königs. Er sorgt für Frieden in der Zivilbevölkerung. Es wäre Schwachsinn, diesen Philisterschlechter, diesen Volkshelden nun zu ermorden. Saul selbst war selbst voller Euphorie und Begeisterung über diesen jungen Mann, der Goliath besiegt hat und ja, der letztens auch sein Waffenknecht wurde. David hat sich nicht zu Schulden kommen lassen und der Herr ist mit ihm. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, dass du David ohne Grund tötest? Jonathans Argumente bestechen sogar den hasserfüllten König. Sie bewegen ihn vorerst zur Umkehr. Saul reagiert wieder einmal sehr extrem. Das sehen wir bei Saul öfters, dass er sehr extreme Reaktionen hat. Und er schwört bei Gott, David soll nicht sterben. Dass an diesem Schwur nichts dran ist, lesen wir auch noch. Jonathan berichtet David diese frohe Botschaft, dass erstmal alles wieder ins Reine gebracht ist. Alles ist wie vorher, also wirklich alles. Saul bleibt unberechenbar. Sein Schwur auf Gott hält nicht lange an und insgeheim trachtet er jetzt schon wieder in seinem Herzen nach Davids Tod. Wir wissen nicht, wie ernst er diesen Schwur genommen hat in diesem Moment, aber er hat ihn schon bald wieder vergessen. Selbst wenn sein Verstand auf Jonathans Argumente angesprungen ist, sein böses Herz hat sich nicht geändert. Das war der erste Streit, von dem wir lesen, der zweite folgt zugleich. Nachdem Saul sein böses Herz offenbart hat, fängt er an, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Das ist der zweite Punkt für heute, Sauls Speerwurf. Es erhob sich aber wieder ein Kampf und David zog aus und kämpfte gegen die Philister und schlug sie so hart, dass sie vor ihm flohen. Aber der böse Geist vom Herrn kam über Saul und Saul saß in seinem Haus und hatte seinen Spieß in der Hand. David aber spielte mit der Hand auf den Seiten. Und Saul trachtete danach, David mit dem Spieß an die Wand zu spießen. Er aber wich aus vor Saul und der Spieß fuhr in die Wand. David aber floh und entrann. Das sind die Verse 8 bis 10. Wie gesagt, es war alles wieder beim Alten. Alles wiederholt sich. Alles ist wie immer. Wieder greifen die Philister an und wieder stellt sich David ihnen mit vollem Einsatz entgegen. Er schlägt die Philister beständig in die Flucht und dieser Kampf impliziert ja auch, dass zwischen dieser Begegnung auf dem Feld und ja, den jetzigen Gegebenheiten einige Zeit verstrichen ist. David geht am Hof wieder ein und aus und für ihn scheint diese Morddrohung ja, wie vergessen. Es interessiert offenbar keinen mehr. Saul hat ja gesagt, David soll leben, er hat bei Gott geschworen. Warum sollte man dem auch noch weiter nachgehen? David arbeitet ganz normal weiter, er zieht in den Kampf, er spielt auch immer noch auf der Harfe und selbst dann, das lesen wir hier auch schon als Vorschattung, wenn Saul halt seinen Spieß in der Hand hält. Klar ist, dass dieser Spieß, hatten wir vorhin auch mal kurz, ist wahrscheinlich eine Art Zepter gewesen, die als ja, Königsmerkmal immer in der Hand lag. Und dieser Spieß oder Speer muss halt so stabil gewesen sein und spitz und groß, dass er halt stark genug war, einen Menschen damit wirklich an die Wand zu nageln, dass er ja, getötet wird, durchdrungen wird und zumindest mal in der Brücke gehindert wird. Und während David noch auf der Harfe spielt, lockt der böse Geist Sauls Inneres hervor. Der Hass auf den Thronräuber David. Scheinbar wie aus dem Nichts wirft er den Spieß nach ihm und David kann nur im letzten Moment noch einmal ausweichen. Zum Glück, denn obwohl Sauls Geist schwach ist, scheint er trotzdem körperlich stark zu sein. Er hat den Körper eines Kriegers. Der Speer bleibt in der Wand stecken, David fackelt nicht lang und macht sich aus dem Staub. Die Szene könnte auch wieder so kinderbuchmäßig aus Bugs Bunny sein. Hase und Jäger haben sich irgendwie vertragen, sitzen zu Tisch, essen gemeinsam und plötzlich kommt der Speer geflogen und wo eben noch der Hase saß, sieht man jetzt nur noch ein Schemen. Wieder einmal zeigt sich, wie sehr sich Saul von Gott entfernt hat. Die Gottlosigkeit seines Herzens tritt frei nach außen. Und ab diesem Moment wird Saul nicht mehr aufhören, David zu verfolgen. Es gibt noch zwei Abschnitte, in denen Saul sein Vorhaben zumindest oberflächlich auch wieder bereut. Aber diese Reue verfliegt genauso schnell, wie sie gekommen ist. Das eine Mal in der Höhle von Engedi, in Kapitel 24, wo David Saul seinen Rockzipfel abschneidet. Und das zweite Mal bei Hachila in der Wüste, Kapitel 26. Dort nimmt David eben die Wasserkrüge weg und eben diesen Speer, den er immer in der Hand hält, und der ihm jetzt schon zum zweiten Mal zum Verhängnis wurde. Und auch wieder eine sehr ironische Szene, die die sich da abspielt. David kommt ins Lager von Saul geschlichen, der zur Zeit schläft, der ihn aber eigentlich verfolgt, der hinter David her ist. Und er sieht den Speer, der ihn schon zweimal fast durchbohrt hat. Und nun hätte David ja durchaus Rache üben können, aber David schafft es, seine Rache zu zügeln. Er hat nicht den bösen Geist, der ihn zu bösen Taten antreibt, sondern er hat Gottes Geist, der ihn vor bösen Taten bewahrt. Und diesen Bonus hat Saul ja bereits verspielt. Und nach dieser Begebenheit geht David ins Philisterland. Die Philister führen weiter Krieg gegen Saul und Saul hat keine Gelegenheit mehr, David zu verfolgen. Nun aber flieht David erstmal vor seinem König, aber offensichtlich hält er ihn immer noch nicht für zurechnungsfähig. Denn statt seine Beine in die Hand zu nehmen, die Flucht zu ergreifen, geht David erstmal einfach nach Hause und will sich in sein Bett legen. Am nächsten Morgen werden Sauls Launen doch hoffentlich wieder abgeklungen sein. Und damit kommen wir schon zum dritten Streich, den wir hier lesen, Verse 11 bis 17, Sauls Haftbefehl. In jener Nacht sandte Saul Boten zu Davids Haus, ihn zu bewachen, um ihn am Morgen zu töten. Doch Michal, Davids Frau, sagte es ihrem Mann und sprach: Willst du nicht diese Nacht dein Leben retten, so musst du morgen sterben. Da ließ ihn Michal durchs Fenster hinab, dass er floh und entrinnen konnte. Da nahm Michal das Götzenbild und legte es aufs Bett und ein Geflecht von Ziegenhaaren zu seinen Häupten und legte ein Kleid darauf. Da sandte Saul Boten, um David zu holen, sie aber sprachen, er ist krank. Saul sandte abermals Boten, nach David zu sehen und sprach: Bringt ihn her zu mir samt dem Bett, denn dass er getötet werde. Als nun die Boten kamen, siehe, da lag das Götzenbild im Bett und das Geflecht von Ziegenhaaren zu seinen Häupten. Da sprach Saul zu Michal: Warum hast du mich betrogen und meinen Feind entrinnen lassen? Und Michal antwortete Saul: Er sagte mir, lass mich gehen oder ich töte dich. Saul lässt diesmal nicht locker. Es vergeht keine Zeit mehr zwischen diesen Mordversuchen, die er hier plant. Und kaum ist David ihm entwischt, schickt ihm die Soldaten hinterher. Er soll keine Chance mehr zur Flucht haben. Sie sollen ihn am nächsten Morgen gefangen nehmen und zu seiner Hinrichtung eskortieren. Es stellt sich nur die Frage, warum Saul überhaupt so lange wartet. Sein Speerwurf war ja eher eine impulsive Handlung, aber jetzt geht er planmäßig vor. Er könnte ja David auch einen ordentlichen Prozess machen, aber das wäre aussichtslos. David hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, außer seinem Erfolg. Auch einen unfairen Staatsakt zu betreiben wäre wohl kontraproduktiv. Den Held des Landes öffentlich hinrichten, es würde wahrscheinlich einen Aufstand oder einen Bürgerkrieg nach sich ziehen. Und das wäre wiederum ein gefundenes Fressen für die Philister. Vielleicht hat Saul aber auch einfach noch einen Funken Anstand und will seinen Schwiegersohn nicht vor den Augen seiner Tochter töten. Michal merkt, dass ihr Mann noch nicht in Sicherheit ist. Gut möglich, dass sie den Befehl ihres Vaters mitgehört hat oder aber die auffälligen Gestalten vor der Wohnung bemerkt hat. Sie weiß jedenfalls, was Sache ist. Sie lässt David aus dem Fenster hinab. Und allein die Tatsache, dass sie David aus dem Fenster hinablassen kann, deutet darauf hin, dass es ein Haus an der Stadtmauer war. Auch das ist etwas, ja, eine bekannte Methode, die wir schon öfters lesen, zum Beispiel bei Daruhu Rahab oder auch später bei Paulus, hat das prächtig funktioniert. Und genauso alt ist der Trick mit der Bettdecke. Was heute in Kindergeschichten getan wird, hat David damals das Leben gerettet. Wenn auch mal die eigenen Kinder oder man selbst aus diesen Gedanken kommt, man könnte sich einfach aus dem Haus schleichen, irgendwas unter die Bettdecke stopfen, ein bisschen Haargeflecht da oben drauflegen und dann kommt man schon gut mit weg, dann ist das vielleicht nicht unbedingt klug, aber man handelt nach biblischem Vorbild. David und Michal führen den König in die Irre und ergattern wertvolle Stunden für die Flucht. Michal nimmt das Götzenbild als Attrappe, sie bildet sogar die Frisur mit dem Ziegenhaar nach. Und die Frage, die sich hier stellt, ist nur, was macht dieser Teraphim, dieses Götzenbild, dieser Hausgötze bei dem gottesfürchtigen David in der Wohnung? Wie kommt das dahin? könnte sein, dass David noch einen Götzen aus Tradition aufgestellt hat. Wäre zumindest denkbar. Ich behaupte mal, dass selbst wir Christen in unseren Häusern immer noch Götzen horten. Kleinigkeiten, die wir hier und dort aufstellen, die gegen unseren Glauben sprechen. Vielleicht, weil es eine Tradition ist, vielleicht als Relikt aus vergangener Zeit oder einfach als belanglose Deko. Womöglich haben wir den widergöttlichen Aspekt dieses Gegenstandes noch gar nicht erkannt und sehen es überhaupt nicht als schlimm an. Oder vielleicht können wir einfach nicht loslassen von unseren alten Götzen, die wir hatten. Es gibt aber auch eine Erklärung, die Davids Integrität bewahrt. Es gibt Indizien dafür, dass solche Haus- und Familiengötzen eine rechtliche Bewandtnis hatten. Zum Beispiel, dass sie einen Besitz kennzeichnen, ähnlich wie bei einem Grundbucheintrag, oder dass man den bei der Heirat mitgegeben hat, um quasi das Anteil am Familienerbe zu sichern. Was genau dieser Götze ist und warum er jetzt wirklich in Davids Haus ist, wissen wir halt nicht. Auch hier ist es einfach wieder ein Geschichtsbericht, der sagt, was passiert ist, ohne dass wir eine große Wertung dafür bekommen. Hier dient er zumindest einer sinnvollen Aufgabe und verschafft David Zeit. Und als die Soldaten am nächsten Morgen kommen, verweist Michal nur auf das gefüllte Bett und sagt, David ist krank, er kann doch nicht mit euch gehen. Und die Boten kehren zu Saul zurück und berichten. Und entweder waren die Soldaten nicht in Sauls Mordlust eingeweiht, oder sie spielen eine Farce, ihrem Hauptmann zuliebe. Sonst ist diese Ausrede einfach nur schwer zu verstehen. David kann heute nicht sterben, er ist krank. Nach so einem dämlichen Bericht wäre Sauls Wut zum ersten Mal nachvollziehbar. Man sieht Saul gerade zu Kopfschütteln schreien und bringt ihn halt her mitsamt dem Bett, er soll doch nur sterben. Ist doch egal, ob er krank ist. Und welche Überraschung, David, den er gestern schon umbringen wollte, ist nicht da geblieben und hat sich von dannen gemacht. Und abgesehen von der Puppe ist das Bett natürlich leer und es ist unverkennbar, dass Michal ihren Mann gedeckt hat. Saul stellt die Verräterin dann zur Rede. Warum hast du meinem Feind geholfen? Und hier lesen wir auch wieder Geschichte, die ja nicht weiter bewertet wird. Aber dennoch ist es eher enttäuschend, was Michal hier macht. Ähnlich wie schon bei Abraham und Sarah in Ägypten behält die Lüge Vorzug vor der Wahrheit. Michal versucht hier ihren Vater zu beschwichtigen. Sie behauptet, David hätte sie dazu gezwungen und mit dem Tod gedroht. Und vielleicht hatte Michal damals tatsächlich an diesem Tag Todesangst, aber wenn dann, dass sie der Raserei ihres Vaters zum Opfer fällt, nicht von David. Sie hätte ja auch zu ihrem Mann stehen können und ihn verteidigen können. Genauso hat es ihr Bruder Jonathan ja auch getan und wird es auch wieder tun. Es wäre die schwierigere und gefährlichere Variante gewesen, aber halt auch die richtige. Und leider reagieren wir Menschen in solchen Drucksituationen oft nicht so, wie wir es eigentlich möchten. Wir machen viel zu schnell falsche Zugeständnisse, anstatt uns einmal kurz zu besinnen und darüber nachzudenken. Kleine Notlügen gehen uns nur allzu schnell von den Lippen. Und womöglich hat sie ihre Feigheit auch im Nachhinein bereut. Wir müssen unseren Glauben und unseren Verstand stärken, damit wir auch in solchen Situationen adäquat antworten können. David jedenfalls ist fort. Er konnte jetzt schon zum dritten Mal seinem Häscher entkommen in diesem Kapitel. Kapitel 18 gab es auch noch mehr Fälle. Und erst durch Sauls Sohn Jonathan, da ist er das erste Mal entkommen, danach durch sein eigenes Geschick, dass er diesem Speer ausweichen konnte. Dann durch Sauls Tochter Michal. Sauls Familie wendet sich komplett gegen ihn. Auch David, sein Waffenknecht, der immer für ihn da war, der auch diesen Geist besänftigt hat, entfernt sich immer weiter von Saul. Zuerst kehrt David dann noch zurück an den Hof, dann flieht er in sein Haus und nun verlässt er die Stadt. Saul lässt trotz allem nicht locker. Aber jetzt schaltet sich Gott selber ein, um seinen Gesalbten, den König David, zu bewahren. Damit kommen wir auch schon zum vierten und letzten Streich für heute. Nach Sauls Herzenshaltung, Sauls Schwerwurf, Sauls Haftbefehl kommt Sauls Verzückung. Verse 18 bis 24 ist schon das Ende des Kapitels, aber hier verbergen sich auch die größten Geheimnisse aus diesem Kapitel und es wird demnach auch am längsten sein. David aber floh und konnte entrinnen und kam zu Samuel nach Rama und sagte ihm alles, was ihm Saul angetan hatte. Und er ging mit Samuel und sie fliehen zu Najot. Und es wurde Saul angesagt, siehe, David ist in Najot in Rama. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Und sie sahen die Schar der Propheten in Verzückung und Samuel an ihrer Spitze. Da kam der Geist Gottes auf die Boten Sauls, sodass auch sie in Verzückung gerieten. Als das Saul angesagt wurde, sandte er andere Boten und die gerieten auch in Verzückung. Da sandte er die dritten Boten und die gerieten auch in Verzückung. Da ging er selbst nach Rama und als er zum großen Brunnen kam, der in der Seechgrube ist, fragte er, wo sind Samuel und David? Und da wurde ihm gesagt, siehe zu Najot in Rama. Und er machte sich auf von dort nach Najot in Rama. Und der Geist Gottes kam auch über ihn und er ging einher in Verzückung, bis er nach Najot in Rama kam. Da zog auch er seine Kleider aus und war in Verzückung vor Samuel und fiel hin und lag nackt den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und daher sagt man, ist Saul auch unter den Propheten. David flieht. Und er flieht an die Stelle, wo er sich am meisten Hilfe erhofft und er sucht Samuel auf. Ist ja auch die naheliegendste Anlaufstelle. Naheliegend nicht nur, weil der Ort des Propheten nur wenige Kilometer entfernt liegt, sondern weil er sich halt Antworten erhofft von Samuel. Wir wissen nicht, ob Samuel und David viel in Kontakt standen, aber Samuel war es, der David zum König gesalbt hat. Angeblich auch in Gottes Auftrag. Wie passt das denn zusammen, dass der Gesalbte Gottes, der den Auftrag hat, König zu werden, nun von dem alten König so verfolgt wird und er immer nur knapp dem Tod entrinnt? Ist das Gottes Gericht? Hat er irgendwas falsch gemacht? Hat Gott ihn verworfen? Alles Fragen, die ihm David wahrscheinlich aufkeimen. Fragen, die auch uns in schwierigen Situationen immer wieder aufsuchen. Von dem Gespräch der beiden lesen wir nichts zwischen David und Samuel, aber er wird ihm wahrscheinlich noch einmal bestätigt haben, dass seine Erwählung wirklich von Gott kam. In diesem konkreten Fall war es ja wirklich so, dass Samuel von Gott gesagt bekommen hat, ihn sollst du salben, ihn habe ich erwählt. Er erinnert ihn daran, wie das alles stattgefunden hat, dass es stattgefunden hat. Und David bleibt erstmal bei Samuel, wahrscheinlich um sich ja weiter abzusprechen, um zur Ruhe zu kommen und in Sicherheit zu sein. Dieser Ort Najot in Rama, Najot heißt erstmal so viel wie Wohnungen. Und der weitere Text legt dann nahe, dass es sich halt nicht um irgendeinen Ort oder einen Stadtteil handelt, sondern um eine Prophetenschule unter der Führung Samuels. Vergleichbar mit einem Kloster heute. Aufgrund der kurzen Entfernung bleibt Samuels Aufenthaltsort nicht lange geheim. Und da extra gesagt wird, dass David in Najot erstmal blieb, scheint zumindest ein, zwei Tage vergangen zu sein, in denen er ein bisschen Luft atmen konnte. Dann aber wird Saul Bericht erstattet. Vermutlich hat er David suchen lassen, nach ihm gefragt und Saul duldet keinen Aufschub mehr, als er das gehört hat. Er schickt seine Truppen los und sie kommen nach Rama und sehen dort schon, dass irgendwas in der Prophetenschule vorgeht. Die Prophetenschüler verhalten sich merkwürdig und als sie näher kamen, können sie nicht anders, als dort mit einzustimmen. Sie geraten in Verzückung oder, wie es in anderen Übersetzungen steht, sie weissagen oder sie prophezeiten. Und darauf gehen wir aber gleich nochmal weiter ein, in einem kleinen Exkurs am Ende. Aber irgendwie bekommt Saul angezeigt, dass was dort in Rama passiert ist, dass seine Truppen da keinen Erfolg hatten. Vielleicht sind einzelne von der Truppe zurückgeblieben, um den Weg abzuschneiden und haben das Ganze an Saul berichtet. Es könnte aber auch genau gut sein, dass irgendwelche Reisenden und Pendler diese Soldaten gesehen haben, die da irgendwie Verzückung rumhampeln. Und davon eben halt auch berichtet und gespottet haben. Saul jedenfalls wird schon umgehalten und schickt erneut Boten. Und denen passiert das Gleiche. Und da alle guten Dinge drei sind, schickt er die nächsten los. Und als die nicht zurückkommen, wie das halt so ist, wenn andere nichts sagen, dann muss man halt sich selbst auf den Weg machen. Ja, und auch da bekräftigt sich wieder Sauls Wahnsinn, weil Wahnsinn ist ja bekanntlich, wenn man immer wieder das Gleiche tut und einen anderen Ausgang erwartet. Er hat einmal Boten hingeschickt, sie gerieten in Verzückung, er hat zweimal Boten hingeschickt, sie gerieten in Verzückung, das dritte Mal auch. Und jetzt kommt er dahin und er denkt offenbar, dass es bei ihm irgendwie anders ausgehen würde. Interessant ist, dass Saul erstmal einen Rama Halt macht. Eventuell wird er für den Rama erstmal nachhorchen, ob Samuel und David noch vor Ort sind. Könnte auch gut sein, dass David nach diesen drei Soldatentrupps, die er geschickt hat, schon geflohen ist. Vielleicht musste Saul aber auch einfach nach dem Weg fragen. Er war schon lange nicht mehr in Rama. Er wollte ja Saul unter keinen Umständen begegnen. Spätestens nach der Geschichte in Kapitel 15, wo er ihn verworfen hat, wo auch explizit steht, dass Samuel ihn fortan nicht mehr gesehen hat. Und das zwar bis zum Tag seines Todes. Und gerade weil die beiden so einander nahe aneinander wohnten, hat Saul wahrscheinlich diesen Ort aktiv gemieden. Hat wahrscheinlich auch nichts von der Prophetenschule mitbekommen. Saul kommt schließlich aber in Najot an. Der aufmerksame Leser fragt sich natürlich, wie das zusammenpasst. Erst sagt die Bibel, dass Samuel und Saul sich nicht mehr sehen. Und jetzt wird auf einmal gesagt, dass Saul vor Samuel ist. Da haben wir wieder so einen üblichen Widerspruch in der Bibel, wo man jetzt mit dem Finger drauf zeigen könnte. Man kann es aber auch einfach erklären, weil vermutlich liegt das Ganze einfach nur in unserer Sprachbarriere. Das Sehen, was wir in Kapitel 15 haben, also dass Samuel Saul nicht mehr sehen wird, ist wahrscheinlich ähnlich wie das Erkennen, wie wir es immer im Alten Testament öfters hören. Im hebräischen Sprachraum haben diese Wörter nicht allein eine visuelle Komponente, also optisch sehen, sondern das Sehen bezieht sich halt hier auf eine gegenseitige Anteilnahme, also dass man wirklich Gemeinschaft miteinander hat. Da steht die Beziehung im Vordergrund. Und daher kann man diese Begegnung, die hier stattfindet, in der Saul nur auf dem Boden liegt, nur kaum als Sehen, als Beziehung, als Treffen gelten lassen. Denn Saul geht es genauso wie seinen Soldaten. Der Geist Gottes kommt über ihn und auch er gerät in Verzückung. Vers 24 beschreibt noch ein wenig mehr, was man sich darunter vorstellen kann. Denn auch Saul, auch er lag ebenso wie alle anderen nackt auf dem Boden. Den ganzen Tag und die ganze Nacht. Wobei nackt einfach nur meint, dass er sein Obergewand ausgezogen hat. Er hat also seine Amtstracht, seine Königswürde abgelegt, von sich geschmissen und läuft in Unterwäsche rum. Aber auch der Anblick reicht, um zum Gespött der Leute zu werden. Mal wieder. Ist Saul unter den Propheten? Diesen Spottspruch haben wir schon mal gelesen. Bei einem ähnlichen Ereignis, auch da hat der Friedemann schon kurz darauf hingewiesen, in 1. Samuel 10, Abvers 9. Da heißt es dann auch wieder am Ende, ist Saul auch unter Propheten und genauso wie damals ist er diesen Prophetenschülern begegnet. Ich lese mal kurz ab Vers 9, da heißt es, und als Saul sich wandte, um von Samuel wegzugehen, er wurde gerade von Samuel zum König gesalbt, da gab ihm Gott ein anderes Herz und alle diese Zeichen trafen am selben Tag ein, die Samuel ihm gesagt hatte. Und als sie nach Gibea kamen, siehe, da kam ihm eine Prophetenschar entgegen und der Geist Gottes geriet über ihn, dass er mit ihnen in Verzückung geriet. Und als sie sahen, dass er mit den Propheten in Verzückung war, sprachen alle, die ihn früher gekannt hatten, untereinander, was ist denn mit dem Sohn des Kisch geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Und einer von dort sprach, wer ist denn schon ihr Vater? Daher ist das Sprichwort gekommen, ist Saul auch unter den Propheten? Und als er in Verzückung aufgehört hatte, kam er nach Gibea. Ist das gleiche Prozedere, wie wir es auch hier haben in unserem Text. Saul kommt in die Nähe dieser Prophetenschar, der Geist Gottes kommt auf ihn und er gerät in Verzückung oder weissagte, je nachdem, wie man es übersetzt. Und erst nachdem dieser Zustand ein Ende gefunden hat, ist er wieder fähig und bereit, seiner Wege zu ziehen. Was in Kapitel 10 noch eher als Verwunderung über sein Verhalten durchklingt, ist jetzt beim zweiten Mal auf jeden Fall Spott geworden. Was macht der König? Entblößt auf der Erde. Wie kommt es, dass dieser Mann in seinem Wahnsinn in den Nachbarort reingeht, wie ein Dementkranker und diese Verzückung mitmacht. Was es mit dieser Verzückung aber auf sich hat, ist noch ein recht großer Punkt. Den wollen wir uns jetzt am Ende noch anschauen, aber ich glaube, wir machen jetzt nur noch 5 Minuten Pause. Nur mal frisch weitermachen und uns mit diesem komischen Thema der Verzückung beschäftigen. Verzückung, was ist das überhaupt? Also es ist schwer greifbar, das kann ich mal vorneweg sagen. Es wird noch nicht ganz klar, was hier gemeint ist, aber ich versuche das mal von so ein paar Seiten aus zu beleuchten. Das erste, was wir feststellen, wenn wir uns um dieses Wort Verzückung kümmern hier, ist, dass es unterschiedlich übersetzt wird. In den meisten Übersetzungen heißt es einfach, dass Sauer weissagte. So hat es auch Luther erst übersetzt. Und dieses Verzücktsein, das kommt dann erst auf der Luther 1984 dazu. Oder bei Menge findet man das auch, dieses Wort Verzücken. Die Engländer hingegen, die haben sich halt sehr stark an den griechischen Text orientiert, an der Septuaginta. Da steht dann Prophetoio oder Prophezeien. Und das kommt auch diesem hebräischen Wort für Nabi recht nah heran. Das ist halt dieses Verb zum Propheten, das Prophezeien. Und rein vom Wort her ist Prophezeien und Weissagen erstmal die bessere und die häufigere Übersetzung, wie wir es in der Bibel finden. Prophezeien, das heißt von der Bibel her nicht nur die Zukunft vorhersagen, sondern es geht allgemein darum, Gottes Willen dazu offenbaren. Im Neuen Testament ist dann an vielen Stellen halt eigentlich mit der Auslegungspredigt, mit Auslegung von Gottes Worten gleichgesetzt. Es gibt aber noch eine andere Übersetzung, halt dieses neben dem Prophezeien, dieses Verzücktsein. Oder, Johannes hat es vorhin auch mal kurz erwähnt, in 1. Samuel 18, Vers 10, da steht das gleiche Wort wieder, Prophetoio oder Navi. Da heißt es aber in vielen Übersetzungen, da sind sich die meisten Übersetzungen einig, bis auf die Elberfelder. Da heißt es, am anderen Tag kam der böse Geist von Gott über Saul und geriet in Raserei. Also nichts mehr mit Prophezeien, nichts mehr mit irgendwie Wortverkündigung oder sonst irgendwas, sondern Raserei oder Rage. Und das geht halt in diese Richtung auch wie Verzückung. Und das ist es letzten Endes auch, was hier augenscheinlich irgendwo passiert. In Vers 20 fängt es an damit, dass Samuel und die Propheten in Verzückung sind, beziehungsweise prophezeiten. Dann treten die Soldaten Sauls auf und der Geist Gottes kommt auf sie. Der Geist sorgt dafür, dass auch sie weissagen, dass sie auch sie in Verzückung geraten. Und das Ganze passiert 3-mal mit Sauls Männern, bis er schließlich sich selber auf den Weg macht und selber in Verzückung gerät. Wieder kommt der Geist Gottes und diesmal wird der König verändert. Und als Zusatz erfahren wir noch, was hier vor sich geht, dass alle, also auch andere, ihre Kleider fallen lassen und 24 Stunden Tag und Nacht auf dem Boden liegen. Offenbar unfähig, sich irgendwie aufzuroppeln, unfähig, ihrem eigentlichen Ziel nachzugehen, unfähig, David zu verfolgen und zu töten. Wenn man das liest, dann hat wahrscheinlich nicht nur ich, sondern auch viele andere hier die charismatische oder die Pfingstbewegung im Kopf. Weissagen, Zungenrede, Ekstase. Das sind alles Phänomene, die man auch heutzutage in solchen Gemeinden findet. Und zur Erinnerung, in diesen Kreisen wird viel Wert auf das Wirken des Heiligen Geistes und auf Geistesgaben gelegt. Es wird prophetisch die Zukunft vorausgesagt, es wird in Zungen geredet, was sich dann oft in einem chaotischen Geprappel äußert. Denkt zum Beispiel an Kenneth Copeland, das ist schon sehr extrem, was er dann macht. Und dazu kommt dann wildes Gezappel, Umkippen und willkürliche Muskelkontraktion, also Zucken. Ein totaler Kontrollverlust über den Körper, ähnlich wie es bei Saul hier auch ist. Demnach wäre es ja so, er würde in Ekstase, sich vielleicht in Ekstase reden sogar, über Zungenrede oder sonst irgendetwas, würde sein Gewand vom Leib reißen und stundenlang zappelnd auf dem Boden liegen. Und soweit stimmt das Bild auch erstmal mit dem, was wir hier lesen. Wie gesagt, es passt auch zu dem Vers 18, wo das Ganze als Raserei oder Rage übersetzt wird, dieses Unkontrollierte, dieses Irrationale. Und das Ganze ist, also das Ganze Vers 18 lesen wir auch kurz bevor Saul das erste Mal diesen Spieß nach David wirft, wo er halt auch unkontrolliert, wo er irrational handelt. Und das passiert letzten Endes, wenn er in Ekstase ist, in Verzückung ist. Und daher ist Verzückung in meinen Augen auch die beste Übersetzung hierfür. Diese Vorstellung, dass Saul sich jetzt irgendwie in Ekstase redet, also das lässt leider auch einiges außer Acht. Nämlich die entscheidende Tatsache, dass die Verzückung von Gottes Geist gewirkt wurde. Gottes Geist ist im Alten Testament eigentlich ein feststehender Begriff halt für den Heiligen Geist. Gott hat damals nur ausgewählten Menschen und auch nur zu bestimmten Zeiten seinen Geist gesendet. David ist ja die große Ausnahme, dass er seinen Geist einmal bekommen hat und ihn fortan besaß. Aber dieser Geist, dieser Heilige Geist, diente immer nur dazu, Leuten zu erbauen, ihnen Sachen zu offenbaren, sie zu heiligen. Niemals so, um zu zerstören, zu verwirren oder zu betäuben. Das Gleiche haben auch einige Glaubensgeschwister festgestellt, die 1909 die Berliner Erklärung verfasst haben. Die Berliner Erklärung ist die Antwort auf die Pfingstbewegung. Die Pfingstbewegung kam zu Anfang des 20. Jahrhunderts nach Deutschland und viele treue Geschwister haben sich dann zusammengeschlossen und haben Stellung bezogen zu dieser neuen Bewegung, die da kam. Und in dieser Berliner Erklärung heißt es zum Beispiel, zitiere ich mal raus, der Geist in dieser Bewegung bringt geistige, körperliche Machtwirkungen hervor. Dennoch ist es ein falscher Geist. Er hat sich als solcher entlarvt. Die hässlichen Erscheinungen wie Hinstürzen, Gesichtszuckungen, Zittern, Schreien, widerliches, lautes Lachen und so weiter treten auch diesmal in Versammlungen auf. Wir lassen dahingestellt, wie viel davon dämonisch ist, wie viel hysterisch oder seelisch. Gott gewirkt sind solche Erscheinungen nicht. Auch da die ganz klare Betonung darauf, der Heilige Geist oder und Gott selbst dient nicht dazu zu zerstören, nicht dazu zu Unordnung, lesen wir gleich auch noch, sondern ist immer aufbauend. Die Berliner Erklärung hat sehr deutliche Worte dafür gefunden und wenn man die auch weiterliest, sehr besondere und auch demütige Worte versuchen die Menschen wirklich zu gewinnen. Und dieser Umgang mit Irrlehre, den wir in dieser Erklärung lesen, ist beispielhaft und auf jeden Fall einen Blick wert. Wenn es jetzt aber nicht der Heilige Geist sein kann, der das gewirkt hat, stellt sich die Frage, was ist da sonst passiert? Wenn doch hier steht, der Geist Gottes hat das getan. Und ein nächster Gedanke, der mir kam, war, dass es vielleicht sich dann vielleicht um diesen bösen Geist handelt, den Gott Saul immer wieder schickt. Wir haben das ja auch in Kapitel 16 wieder gelesen, Vers 14. Da ist ja dieser große Umbruch bei Saul. Der Geist des Herrn aber wich von Saul und ein böser Geist von ihm ängstigte ihn. Genau, Kapitel 16, Vers 14. Nicht der Geist des Herrn, sondern ein böser Geist vom Herrn. Und nicht nur bei Saul, sondern auch später bei Ahab lesen wir davon, dass Gott einen bösen Geist schickt. Wir lesen das in Königen, wir lesen das aber auch in 2. Chronike 18, Vers 18, von dem Prophet Micha, der sprach, darum höre des Herrn Wort, ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und das ganze himmlische Heer stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab, den König Israels, betören, dass er hinaufziehe und falle bei Ramoth in Gilead. Und als dieser so und jener anders redete, trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Der Herr aber sprach zu ihm, womit? Er sprach, ich will ausfahren und dein Lügengeist sein in aller seiner Propheten Mund. Und der Herr sprach, du wirst ihn betören und wirst es ausrichten. Fahr hin und tu das. Nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gegeben und der Herr hat Unheil gegen dich geredet. Also auch da lesen wir ganz klar 2. Chronik 18, dass Gott einen bösen Geist ganz bewusst schickt, um halt Gericht zu reden. Gott ist offenkundig nicht nur der Herr über seinen Heiligen Geist, über diese dritte Person der Trinität, es stehen ihm auch andere böse Geister zu Diensten. Und inwieweit das jetzt wiederum mit dem heiligen und gerechten Gott zusammenpasst, der keine Sünde, keine Lüge toleriert, können wir letzten Endes nicht begreifen. Es ist diese Geisterwelt, diese Welt von Engeln und Dämonen, die uns in der Bibel immer wieder ein Stück weit offenbart wird, aber trotzdem im Großen und Ganzen unbekannt bleibt. Wir lesen ja zum Beispiel auch von bösen Geistern, die Angst vor Gott haben, wie Legionen im Lukas-Evangelium. Und eben, weil Gott diesen Geistern gebieten kann und er sie richten wird, haben sie Angst vor ihm. C.S. Lewis, er schreibt in seinem Roman über den Unterteufel, dass man zwei Fehler mit dieser Geister, mit dieser Dämonenwelt machen kann, oder generell mit dem Teufel. Der eine Fehler ist, das Ganze als Unsinn abzutun und als nichtig, dass das Ganze überhaupt keine Bewandtnis für unser Leben hat. Geister, Dämonen, Teufel, das gibt's alles gar nicht. Auch keine Engel. Das ist letzten Endes gegen die Bibel. Die Bibel spricht davon, die Bibel sagt uns davon. Sie lässt uns aber trotzdem vielen Dingen einfach im Unklaren. Und das andere ist, der andere Fehler, dass wir ein übersteigertes Interesse an diesen Sachen haben. Was letzten Endes im Okkultismus endet. Von daher muss ich leider sagen, wir wissen nicht alles über diesen Geist, über dieses Geisterwesen. Wir sollen aber auch gar nicht alles darüber wissen. Sonst hätte Gott uns natürlich auch mehr aufgeschrieben dazu. Und auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwo gefährlich, sich mit solchen Sachen übermäßig zu beschäftigen. Die Frage ist, ist dieser böse Geist, den Saul hat, an dieser Verzückung schuld? Ist es dieser Geist, den Gott gesandt hat? Und auch mit dieser Theorie kommen wir leider nicht weiter, denn auch Samuel und die Propheten sind ebenfalls in einer Verzückung. Hält Gott über den treuen Samuel und über seinen Schüler Gericht, dass er ihm diesen bösen Geist schickt? Unwahrscheinlich. Wir lesen keine Klage über Samuel und ich halte es von daher auch für ausgeschlossen, zumal es ein sehr hartes Gericht gewesen ist. Saul wurde so behandelt, weil er Gott komplett verworfen hat. Gott hat den Heiligen Geist von ihm genommen und einen bösen Geist geschickt. Samuel hätte viel Schuld auf sich laden müssen, um diese Strafe überhaupt irgendwie verdient zu bekommen. Auch der Ansatz ist von daher für mich undenkbar, dass Samuel die Auswirkungen dieses bösen Geistes abbekommt. Weil Samuel und die Propheten haben sich ja tatsächlich der Prophetie verschrieben. Also sie wollten ja Gottes Wort offenbaren, sie wollten es auslegen und weitergeben. Ist die Verzückung jetzt Gottes Gericht wie bei Saul oder ist es ein Teil des Gottesdienstes vielleicht, wie bei Samuel? Tun wir vielleicht der Pfingstbewegung Unrecht? Weil wenn Samuel innerhalb seiner Prophetenschule in Verzückung gerät, die halt auch so einfach beschrieben wird, ist das dann vielleicht wirklich Teil eines sinnvollen Gottesdienstes? Ich würde mich erst einmal von einer anderen Richtung, eine andere Perspektive holen. Was ist denn, wenn wir die vorrangige Wortbedeutung zugrunde legen, dass Samuel und die Propheten halt nicht in Verzückung geraten sind, sondern geweissagt haben? Dass sie halt wirklich einfach nur Gottes Wort ausgelegt haben. Samuel und die Prophetenschüler, können wir sich vorstellen, veranstalten täglich so ein Bibelseminar. Die Truppen Sauls und auch er selbst sind von der Auslegung so inspiriert, dass sie ihren Auftrag, David zu verhaften, komplett vergessen. Der Heilige Geist befähigt alle miteinander, die Geheimnisse von Gottes Wort zu erkunden. Sie sind überwältigt von ihren Freuden, sind überwältigt von diesen ganzen Funden und Zusammenhängen, die sie in der Bibel entdecken. Sie tanzen vor Freude, schmeißen in nahöstlichem Eifer ihre Gewänder von sich und bleiben den ganzen Tag und die ganze Nacht von Gottes Geist erfüllt und körperlich erschöpft auf dem Boden liegen. Und das alles, um am nächsten Tag wieder in den alten Hass zu verfallen und wenige Tage später sogar aus purem gottlosen Hass heraus den Speer gegen Jonathan zu erheben. Wir merken, Prophezeien und Weissagen hier wörtlich zu nehmen, ergibt auch kein stimmiges Bild. Gerade wenn man auf auf die körperlichen Folgen schaut. Mit Verzückung, mit ja, Bewegungsunfähigkeit, mit irrationalem Handeln, mit ja, die Gewänder von sich schmeißen. Freude über Gottes Wort und über neue Erkenntnisse, über Gottes Genialität, das hat man schon mal gelegentlich, wenn man die Bibel liest. Und sollte man auch, ist erstmal nichts Schlechtes. Aber in meinem Fall hat sich das noch nie so geäußert. Dieser komplette Kontrollverlust ist mir erstmal unbekannt. Und da stimme ich der Berliner Erklärung nach wie vor zu, das ist nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 14, genau in diesem Zusammenhang, ja auch von diesem Zungenreden und Prophetie. Das Ganze ist sowieso ein sehr interessantes Kapitel zu diesem Thema. Ich möchte mal kurz vorlesen, 1. Korinther 14, Vers 32. 1. Korinther 14, da heißt es auch ganz einfach, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Die Propheten sind ganz mit ihrem Verstand bei der Sache. Der Geist der Propheten ist dem Propheten untertan. Also es ist nicht so, dass sie in Verzückung geraten, es ist nicht so, dass sie ja, ihren Geist von sich lassen, ihren Verstand ausschalten und irgendwie von was auch immer erfüllt sind, sondern sie sind sich ihres eigenen Verstandes bewusst. Prophetisch reden meint er schließlich, die Bibel auszulegen. Und das macht Paulus auch in diesem ganzen Kapitel in 1. Korinther 14 deutlich, dass es genau darum geht. Es geht darum zu erforschen, was Gott wann und wo und wem gesagt hat. Wir sollen dadurch verstehen, wer und wie er ist und allgemeingültige Prinzipien auf unser Leben und unser Glauben daraus ableiten. Und selbst Zungenrede, die ja in diesem Kapitel auch immer wieder benannt wird, ist dort kein chaotisches Laute wiedergeben, kein irrationales Gestammel, sondern es ist mehr dieses Überwältigtsein, eben von Gottes Wort, von der Freude über Gott. Ein Überwältigtsein, man drückt seine Freude aus, einem fehlen aber die Worte dafür, man wiederholt sich. Es ist vielleicht nicht ganz so richtig nachvollziehbar, was damit gemeint ist. Man stammelt sich einen ab, aber dennoch werden nachvollziehbare Sätze gebildet, die, wie Paulus auch sagt, im Zusammenhang mit der Bibel gedeutet werden können. Also eben kein unordentliches Gestammel, sondern ja, einfach nur kein, ja. Es ist ein Überwältigtsein, einem fehlen die Worte und das muss ausgelegt werden. Es ist also auch fernab von dieser pfingsterischen Ekstase, es ist fernab von Zungenreden, wie wir es heute oftmals verstehen, fernab von einer Trance und auch fernab von dem, was Paulus hier gerade macht. Und trotzdem sind sowohl Saul als auch Samuel in dieser Verzückung. Samuel studiert Gottes Wort und gerät in Verzückung. Saul bekommt eben Geist aufgesetzt und gerät auch in Verzückung. Versucht man, das Ganze irgendwie zu greifen und auszulegen, tut man irgendwem Unrecht. Versucht man eine Auslegung in Richtung, dass der böse Geist eine Ekstase hervorruft, tut man Samuel Unrecht, weil der immer den, er den Heiligen Geist hat als einen unordentlichen Geist, einen bösen Geist. Geht man aber von der anderen Richtung aus, dass der Heilige Geist durch Bibelauslegung das Ganze hervorrufen sollte, passt das halt nicht, weil der Heilige Geist halt eben kein Geist der Unordnung ist. Er sorgt nicht für diese Ekstase. Und der Heilige Geist wird mit Sicherheit auch nicht mehr in Saul hineinfahren. Spätestens wenn man dann versucht, den Heiligen Geist halt mit dieser Ekstase zu vereinen, entehrt man letzten Endes den Heiligen Geist und Gott selbst dadurch. Es bleibt also schwierig, das Ganze irgendwie zu fassen. Es gibt noch eine andere Theorie, dass das Ganze vielleicht zweigeteilt ist. Hat Samuel vielleicht den Heiligen Geist und predigt? Und Saul hat den bösen Geist und gerät in eine extreme Ekstase hinein. Könnte vielleicht auch noch sein. Ich meine, die ekstatischen Züge, die Samuel hat, fallen ja irgendwie geringer aus. Er steht ja immerhin über Saul, während Saul noch am Boden liegt. Vielleicht war es ja, irgendwas anderes bei Samuel nochmal, das wissen wir nicht. Es wäre eine Möglichkeit, aber es gibt halt auch überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, davon auszugehen. Also wir lesen davon nichts in der Bibel, dass das irgendwie zweigeteilt wäre. Und wie man es dreht und wendet, für mich ergibt sich aus dem Ganzen kein stimmiges Bild. Es ist unbefriedigend, aber ich muss halt auch mit dem Satz schließen, den der Friedemann gestern nochmal gesagt hat von Bengel: Wenn die Bibel darüber schweigt, muss ich auch schweigen. Es bleibt nur ein Geschichtsbericht. Ein Geschichtsbericht, der uns in kurzen, knappen Sätzen ungefähr berichtet, was da passiert ist. Aber wir haben keine Deutung darüber. Wir wissen nicht, ob das jetzt bei Samuel was Gutes war, was er da gemacht hat, oder ob Samuel vielleicht auch irgendwie in Sünde gefallen ist in dem Moment. Wir wissen nicht, ob sie irgendwie wirklich geweissagt haben dabei oder ob es ja komplett widergöttlich ist. Wir wissen nicht, was passiert ist. Wir wissen nicht mal genau, wessen Geist bei wem gewirkt hat. Vielleicht hat er von euch noch jemand Ideen dazu. Das können wir gleich in der Fragerunde nochmal klären. Also, ich weiß nicht, ob jemand vielleicht sich darüber schon mal Gedanken gemacht hat und dann einen besseren Schluss gekommen ist. Ich für meinen Teil weiß es einfach nicht. Ich komme damit auch zum Schluss. Wir haben gesehen heute, Gott schreibt Geschichte. Das ist unser Titel über dieses Bibelseminar: Gott schreibt Geschichte trotz menschlicher Größen. Saul erfährt keine Korrektur mehr in seiner Gottlosigkeit. Sein böser Geist, den er von Gott hat, offenbart immer mehr seine Herzenshaltung. Und diese Herzenshaltung treibt ihn letzten Endes zu seinen Taten. Viermal setzt er David nach, viermal entkommt David. Und Saul ist damit ein trauriges und ein warnendes Beispiel. Ein warnendes Beispiel dafür, was mit einem Menschen passiert, den Gott verworfen hat. Und das Schlimmste, das ist das schlimmste Schicksal, das einem Menschen widerfahren kann. Saul weiß von Gott, Saul hat was von Gott erfahren, er hat teilweise von ihm gelebt, er hat Anteil an seinem Heiligen Geist gehabt. Und er hat sich dann trotzdem und beständig gegen Gott entschieden. Für solche Leute gibt es nach Hebräer 6 keine Buße mehr, keine Umkehr. Sie sind gefangen in die Verstrickung des Teufels und handeln nach seinem Willen. Das lesen wir in 2. Timotheus 2. Sie müssen ewig an ihrer selbstgewählten Gottlosigkeit verzweifeln. Menschliche Größen macht Gott klein. Er ist der rechte Wundermann. Lass uns vielmehr nach Davids Vorbild streben. David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Saul konnte keine Schuld an ihm finden, selbst er als sein erklärter Gegner muss David letzten Endes freisprechen. Er kann nichts an ihm finden. Das heißt nicht, dass David schuldlos ist. Das lesen wir auch noch. Aber David ist bereit zur Buße. Er ist bedacht darauf, nach Gottes Willen zu fragen, zu beten und dann auch danach zu handeln. Und Gott ist mit ihm. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, hab du Dank, dass du uns dieses Wort gibst. Hab Dank, dass wir durch dein Wort, auch durch das Alte Testament, erfahren können, wie du bist, wer du bist und warum du handelst, warum du tust, was du tust. Hab Dank, Herr, dass du uns Saul auch als warnendes Beispiel gegeben hast, so tragisch deine Geschichte auch ist. Hab Dank auch, dass du uns David gegeben hast, der nicht unfehlbar war, aber trotzdem uns als Vorbild dienen soll. Hilf, Herr, dass wir uns nicht von hier abwenden, dass wir dein Wort treu erfüllen, dass wir deinen Dienst tun, so wie du geredet hast, und bewahre uns einfach wirklich davor, dass wir dich nicht verwerfen, sondern dass wir unsere Sünden bekennen und erkennen, wo wir Buße tun sollen und müssen, und dass wir es auch tun und dir nachfolgen. Segne den Abend jetzt, Herr, und hab du Dank, dass du uns auch in dieser Konstellation zusammengestellt hast. Amen. Ich würde noch sagen, wir singen noch ein Lied gemeinsam. entschuldigen wir beide mal. Sagen, deswegen bei dir, Jesus, will ich bleiben. Stimmt, das wird nicht drauf, ja.
Also ich kann laut mitsehen.
Ja, natürlich, aber also bleibt bei Jesus, will ich bleiben. Ich würde aber sagen, Johannes hat gerade angemerkt, bei der Strophe 3 fehlen uns ein paar Zeilen. Jetzt wäre die Frage, kriegst du die aus dem Kopf hin? Ich würde mal sagen, wir lassen Strophe 3 weg und singen
sollte
die anderen.
Sollte ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab, sollte ich dem nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab.
Wollen wir es versuchen?
Ja, das ging mal.
Dann versuchen wir es. Johannes singt laut mit.
Johannes macht den Vorsänger.
Ja.
Ich mach den Vorsänger, du machst den Vorsänger.